Gut. Was lernen wir nun daraus? Erstens, Google Maps ist nicht immer zuverlässig. Zweitens, Gott tut große und zuweilen sehr überraschende Dinge. Und drittens lerne ich daraus, Gott fügt manchmal Dinge zusammen, die nicht so ohne weiteres zusammen zu gehören scheinen. Und er ermutigt uns auf dem Weg. Und ich habe jetzt fast das Problem, zu dem, was wir jetzt an Mutmachendem gehört haben, das von mir jetzt dazu zu fügen, was so gar nicht passt. Aber weil es so eine lange Vorgeschichte hat, und weil ich auch das die ganze Nacht heute nochmal umgeschmissen habe, weil es nicht passte so irgendwie, meine ich schon, dass Gott sich dabei was gedacht hat. Und zwar, ich bin schon länger am Überlegen, so nächstes Jahr ist ein neues Jahr, habe ich letztes Jahr gedacht, und du wirst wahrscheinlich wieder etwas mehr predigen, und es wäre gut, wenn du irgendein Generalthema hättest, wo du durchs ganze Jahr gehen kannst. Und wenn man so in die Gemeinde reinguckt, käme man zu dem Thema, ermutigt mal die Leute, und sehen mal zu, was Gott alles tut und was wir Wunderbares in unserem Leben haben und wie wir damit umgehen, sowas alles. Nur das kam leider nicht. Es kam was ganz was anderes. Und zwar ganz hartnäckig über Monate. Bring mal Beispiele aus dem Alten Testament, die uns zeigen, wie Nachfolge ist. Eines dieser Kapitel, wie Nachfolge im Alten Testament aussieht, das finden wir im ersten Korintherbrief. Da schreibt Paulus: Alles dies aber widerfuhr jenen, also den Leuten im Alten Testament als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über das Ende des Zeitalters gekommen ist. Wohlgemerkt, das steht im Korintherbrief, und dann kommen ganz, ganz viele Beispiele. Und die Beispiele haben alles etwas gemeinsam. Es wird gezeigt, wie das Volk an der Sünde gescheitert ist. Und irgendwie hast du das Gefühl, Paulus, du Miesmacher. Die sind doch so gut drauf und der Heilige Geist wirkt doch so. Und dann machst du sowas, holst die da runter. Möglicherweise war es ja auch so, dass sie es gar nicht mitgekriegt haben, die einen, und bei den anderen hat es die Stimmung verdorben. Und ich habe also lange da überlegt, ist das denn richtig? Kann so ein Generalthema denn stimmen? Und ich bin davon überzeugt und ich habe euch einfach, bevor ich diese Beispiele des Alten Testaments über die predige, will ich noch ein paar grundsätzliche Gedanken weitergeben über das, was Paulus dazu schreibt. Und Paulus schreibt den Philippern: Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten und strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. Und jage auf das Ziel hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Also ist so dieses, was da anklingt in dem, was Paulus den Korinthern schreibt, diese Beispiele des Alten Testaments, ist das wirklich unser Thema, habe ich mich ja gefragt. Das hat mich umgetrieben. Ist das, was da hinten dran steht, nämlich Heiligung, unser Thema? Reicht es nicht für uns, wir sind doch im Neuen Testament, die Werke Jesus zu tun? Also wenn wir Wunder erleben, wenn Kranke heil werden, Belastete befreit, wenn wir Menschen zu Jesus führen, wenn wir Gott loben, ist da nicht alles gut? Und wenn nicht, Auch das erleben wir ja. Reicht es nicht, ist es dann nicht unsere erste Pflicht, dazu zurückzukehren? Also gewissermaßen Reformation, also wieder zu den Anfängen, zu dem, was am Anfang gewesen ist. Und dann müsste es doch eigentlich gut sein. Und dann müsste es andere doch keine Rolle spielen. Das, was Paulus als abschreckende Beispiele so nimmt. Können wir dem so entgehen? Zum Anfang zurückkehren, ist das die Lösung? Oder ist etwas anderes die Lösung? Und ich habe mir die Gemeinde in Philippi, den der das schreibt, mal so ein bisschen näher angeguckt. Die wurde von Paulus gegründet und die hat einen tollen Start. Die Lydia bekehrt sich mit ihrem Haus. Dieser Gefangenenaufseher und das Gefängnis stürzt ein und ihr wisst, was da alles so gewesen ist, also große Wunder. Dann diese Magd mit dem Wahrsagegeist. Eine ganze Menge Dinge und doch schreibt Paulus der Gemeinde etwas an, das erinnert sie, dass sie da einen Kampf haben und dass der noch gewonnen werden muss, dass der noch nicht gewonnen ist, dass da etwas ist. Und was droht in der Gemeinde schief zu gehen? Was ist das Problem, das die Gemeinde möglicherweise hat, worauf wir achten müssen? Damals war es so gewesen in Philippi und deshalb schreibt er auch, dass da Leute aus Judenchristen kamen, die die Gemeinde verwirrt haben, die also gewissermaßen all das Gute, das angefangen haben, in Gefahr gebracht haben, die Paulus dazu bringen, zu sagen, passt auf, Leute. Das sind auch andere Dinge. Und das ist, denke ich, das, was, wo es zusammengehört. Wo eben das, was wir erleben und wozu wir neu ermutigt werden, mit dem zusammenkommen muss, was man so Heiligung nennt. Ich weiß, das ist ein schreckliches Wort, aber es muss, denke ich, in unser Bewusstsein kommen, dass mit dem Neuaufbruch auch neue Gefahren kommen, denen wir begegnen müssen. Und Paulus kennzeichnet die Leute, die die Gemeinde in Gefahr bringen. Und ich will einfach mal kurz aufzeigen, wo diese Gefahren sind. Nicht, dass wir jetzt ängstlich nur noch auf Gefahren starren, aber dass wir wissen, sie sind da und wir haben da einen Kampf zu kämpfen. Dieses Tun der Werke Jesu, all das, was er getan hat, was uns geschenkt wird, das ist etwas, was wichtig ist, was bleibt, was zum Anfang gehört. Aber es kommt gewissermaßen etwas hinzu. Also das Zurückgehen zum Anfang und die Werke des Anfangs zu tun, ist gut. Aber es ist nicht alles. Und wer immer wieder anfängt neu, der bleibt Anfänger. Also wer zu diesem tollen Neuen kommt anderes dazu. Und deshalb steht auch dieses Kapitel 10 im Korintherbrief in dieser Gemeinde, die so viel mit dem Heiligen Geist erlebt hat. Nicht als mies machen. Also ihr Charismatiker, achtet doch mal auf euer Leben. So ist es nicht gemeint. Sondern weil ihr das alles erlebt, deshalb achte darauf, dass eure Heiligung hinzukommt. Und diese Heiligung sollen wir neu in den Blick kriegen. Also bei allem, was wir an wirklich Ermutigenden neu erleben, soll etwas Neues, nämlich der Blick auf die Heiligung hinzukommen. Und ich will es mal ganz praktisch sagen. Also das, was wir, weil wir ja vom Zeugnis vor der Welt geredet haben, was mir am meisten im Augenblick wirklich ja richtig peinlich ist vor der Welt. Also das Gegenteil von Zeugnis ist, dass 70% aller wiedergeborenen Christen in Amerika immer noch den Trump wählen und den toll finden. Versteht ihr? Da kommen Dinge zusammen, die nicht zusammenfassen. wunderbare Dinge, die Gott dem Menschen geschenkt hat. Und irgendwo denken wir, das wäre alles. Und schalten uns selber ab. Und Paulus sagt uns, und ich denke auch ich, passt auf zu dem Neuen, was gut ist, gehört etwas anderes. Und über das ganz kurz noch. Zunächst nennt Paulus sie im Philipperbrief diese Leute, die in Gefahr bringen, Feinde des Kreuzes. Das Gegenteil von Feind des Kreuzes ist die Welt liebgewinnen. Christsein ist manchmal eine schmerzliche Sache. Einfach, du stehst außen vor. Alle in der Firma sitzen sie am Frühstückstisch, erzählen schmutzige Witze und du kannst nicht mitmachen lachen. Irgendwie ist das ist ja kein erhabenes Gefühl, sowas. Also Christsein lässt uns ein Stück Außenseiter sein. Es ist mühsam, mit den anderen, mit den Menschen in dieser Welt wirklich Gemeinschaft zu haben, ohne sich mit denen gemein zu machen. Es ist manchmal schwierig, das auch zu sagen, ich bin Christ. Und für mich gelten bestimmte Dinge. Das ist einfach peinlich, weil wir nicht mehr ernst genommen werden. Aber es ist notwendig, wirklich den Mut zu haben, nicht einfach mit der Masse mitzutrampeln, sondern wirklich den Mut zu haben, nicht von vornherein Außenseiter zu werden, aber den Mut zu haben, diese Spannung zwischen Welt und uns auszuhalten. Die Menschen in der Welt, die trampeln über alles Heilige hinweg, denen macht das gar nichts aus. Die singen auch an Weihnachten fröhliche Lieder, obwohl sie genau eigentlich wissen könnten, dass sie im Grunde sich selber verurteilen da. Sie feiern Weihnachten und tralala und sehen gar nicht, was da passiert. Und wir müssen diese Spannung aushalten. Diese Spannung kommt, dass wir sowohl in dieser Welt sind, dass wir sowohl wirklich Kontakt mit dieser Welt brauchen, dass wir uns nicht einfach zurückziehen können und uns abschotten können, sondern dass wir die Menschen lieb haben, aber dass wir nicht die Welt, dieses System dieser Welt lieb haben dürfen, weil uns das zur Gefahr wird. Dann nennt er sie Hunde. Wie kommt er zu sowas? Das ist blanke Ironie. Damals war es so gewesen, die frommen Juden, also die eher pharisäisch geprägten, die haben alle nicht frommen in ihrem Sinne als Hunde bezeichnet. Also die nicht mehr an einem Gesetz Gottes sich festhalten, die einfach außen vor sind. Der Hund war nicht ein niedliches Tier, sondern das war das Zeichen der Unreinheit. Und Paulus dreht den Begriff einfach um und macht deutlich, die Leute, die sich durch ihr moralisches Verhalten absondern, die sind gefährlich. Die bringen uns zu Dingen, die gefährlich sind. Und normalerweise geht es darum, Gottes Wege der Vergangenheit zu verteidigen. So kommt das fromm daher. Also das, was bei uns manchmal als Tradition erscheint, als so haben wir das immer gemacht. Ich weiß, wir speziell sind relativ junge und dynamische Gemeinde, bei uns ist das sehr versteckt, aber es ist da. Und manchmal, wenn wir Skepsis haben, weil manche Leute in der Gemeinde plötzlich was ganz anderes machen, wie wir das gewohnt sind, dann sollten wir mal überlegen, aus welcher Haltung heraus wir das ablehnen. Ist das wirklich geistlich begründet oder ist das einfach, so haben wir das nie gemacht? Und wie kann man das so machen? Also beweglich bleiben. Und ich gehöre jetzt ja leider nicht mehr zu der Jugend, aber ich würde mir wünschen, dass ich auch im Älterwerden wirklich beweglich bleiben kann. Und dann ist es nicht mehr so einfach. Und ganz schwierig ist beweglich bleiben für junge Leute. Die sind sowas von eingefahren, sie glauben selber nicht. Das ist einfach so. Da haben wir zu kämpfen. dass wir uns abschotten gegen andere und sofort eine Reihenfolge einführen. Wir sind oben, die sind unten. Die müssen was ändern. Also Gefahr ist diese Haltung des sich Elitärgebens, des sich Abschottens. Dann nennt er sie böse Arbeiter. Im Zusammenhang meint er es einfach auf eigene Rechnung arbeiten. Wir arbeiten als Mitarbeiter Jesu. Aber wir sollten uns immer mal fragen, warum tust du das? Was ist das, was du wirklich willst? Was steht für dich als Lohn an erster Stelle? Willst du groß rauskommen? Ich weiß, Demut ist auch nicht immer Tugend, aber trotzdem. Was bewegt dich? Was treibt dich an? Und gerade in Krisensituationen, wo andere dich vielleicht nicht beachten, wenn du mit deinen Ideen nicht so durchkommst, wenn du nicht so viel Erfolg hast, dann kann das ganz schnell mal so sein, dass sichtbar wird, für was habe ich eigentlich gearbeitet? Was war meine Motivation? Kann ich am Ende meines Lebens vielleicht alles, was ich getan habe, ruhig in Gottes Hand legen und sagen, Herr, du weißt, dass ich deine Wege gehen wollte und dass ich es versucht habe. Das, was mich wirklich angetrieben hat, war auf deine Rechnung zu arbeiten. Das sind Dinge, auf die wir achten müssen. Das sind Dinge, gegen die wir ankämpfen müssen, durch das, was die Bibel ganz einfach Heiligung nennt. Sich von der Sünde entfernen. Und zuletzt nennt er sie einfach Zerschneidung. Einfach genauso Sarkasmus. Die haben viel von der Beschneidung geredet und er verändert das Wort einfach und sagt, hört mal, das Einzige, was bei eurer ganzen Debatte da um die Beschneidung und ob man beschnitten sein muss, rauskommt, dass die Christen untereinander getrennt werden. Und dahinter steht, es geht nicht darum, die Christen zusammenzuführen, sondern es geht darum, wirklich Menschen hinter sich selbst zu bringen. Also Anhänger zu machen. Parteien zu gründen. Das sind die Dinge, die uns zu schaffen machen. Und wenn wir, wenn Gott uns neue Dinge tut, so wie er das in Korinth getan hat und so wie wir das uns erhoffen, dann klammheimlich versucht Satan nicht, uns die Dinge wegzunehmen, sondern er versucht, uns andere Dinge unterzujubeln, ein Verhalten, das all das Geistliche, das Gott geschenkt hat, zunichte macht. Ich will heute jetzt nicht lange und breit darüber reden, wie Heiligung jetzt geht, was wir tun müssen, weil das ist nicht so einfach. Wir werden es an den Beispielen im Alten Testament sehen. Manchmal sehr, sehr harsch, aber auch sehr deutlich. Aber eine Frage hat mich umgetrieben, weil ich hatte am Anfang, hat sie sich schon mal angedeutet, warum verdirbt Heiligung uns die Stimmung so oft? Also ist ja so, wir haben einen Neuaufbruch und der schwätzt von Heiligung. Versteht ihr? Ich weiß es nicht, ob wir den Mut haben, das zuzugeben, aber manchmal haben wir dieses Gefühl. Ich weiß, wir entgegnen dem, indem wir versuchen, aus unserer Verantwortung rauszugehen, Jesus so groß sein wollen, dass wir gar nicht mehr vorkommen und unsere Verantwortung, was weiß ich auch. Aber wie können wir mit Heiligung umgehen und doch fröhlichen Herzens all das wirklich erleben, was Gott unter uns neu tut? Es ist ganz einfach. Und ich gebe es euch einfach mal für dieses Jahr zum Nachdenken mit. Der Paulus schreibt den Philipper, so viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Eigentlich, wenn man es genauer übersetzt, lasst uns darauf bedacht sein, vollkommen zu sein. Wenn ihr aber irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Also Paulus sagt, strebt nach Vollkommenheit. Und das ist, denke ich, etwas, was zur Heiligung dazugehört. Heiligung strebt zur Vollkommenheit. Das, was uns die Laune verdirbt, ist was anderes. Dass wir ein Missverständnis erlegen sind. Das Missverständnis heißt einfach, ihr seid nicht der Herr. Wir streben nach Vollkommenheit, also nach Sündfreiheit, und dann gucken wir uns den Herr an und dann kommen wir schlecht weg und dann haben wir eine miese Stimmung. Weil wir nicht so gut wie der Herr sind. Weil wir die Sünde so oft nicht vermeiden können. Und dann verdrängen wir, sondern tun wir so, als ob es nicht wäre. Und dann wird unser Lobpreis auch zum Gejammer und was weiß ich was nicht alles. Also wie kann fröhliche Heiligung aussehen? Ganz einfach, indem wir begreifen, was Vollkommenheit heißt im Neuen Testament. Das Wort ist Teleios, zielgerichtet sein. Das Einzige, was wir pleiten lassen müssen, ist dieses ständige Vergleichen. Vergleich dich nicht mit Jesus in deiner Heiligkeit oder Unheiligkeit und vergleich dich nicht mit deinem Nebenmann in deiner Heiligkeit oder deiner Unheiligkeit. Sondern schau einfach, bin ich jemand, der sich auf Jesus hinbewegt? Kriege ich das, was an mir unheilig ist, heute schon ein bisschen besser hin wie vor 5 Jahren? Ist der andere, der das alles noch nicht so richtig kann, macht er die richtigen Schritte? Versteht ihr, dass es nicht darum geht, perfekt zu sein, sondern einfach in die richtige Richtung zu gehen. Und solange wir das tun, ob wir dann vieles richtig machen oder vieles falsch machen, spielt keine Rolle. Dann wird uns das alles nicht mehr zur Gefahr. Dann werden wir die Werke Jesu, die wir tun, genießen können und werden doch Schritt für Schritt dem Himmel näher kommen und Schritt für Schritt uns von der Sünde entfernen. Und in diesem Sinne möchte ich in diesem Jahr wirklich versuchen, einfach mal zu zeigen, in welche Fallen ist das Volk Gottes getappt, wie können wir da raus, einfach, wie geht der nächste Schritt, um weiterzugehen? Damit Heiligung wirklich nicht unsere Stimmung verdirbt, sondern dass diese Heiligung und dass wir merken, wir bleiben in der richtigen Richtung, obwohl wir so viele Schwierigkeiten haben, wirklich, dass wir dadurch wirklich ermutigt werden. Dass das beides zusammengehört, dass Gott uns viele neue Dinge unter uns tut, aber dass wir unseren Verstand nicht abschalten müssen und das andere einfach verdrängen müssen, sondern dass wir Schritt für Schritt die Sünde erkennen und bleiben lassen können. Und das würde ich uns von Herzen wünschen. Amen.